Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zwei Vorbemerkungen. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, mal wieder hier in Mainbressen zu sein. Zweite Vorbemerkung. Ich muss früher gehen, als ich das will. Aber ich habe schon ziemlich basteln müssen, dass ich zwei Termine hintereinander kriege, nämlich den hier zugesagten und den erfreulichen Termin in der Neustädter Kirche in Hofgeismar. Da predigt heute Morgen eine Kollegin, die sich auf die Stelle beworben hat. Und ich muss das Gespräch anschließend moderieren und dann sollte ich beim Gottesdienst auch dabei gewesen sein. Ich werde also nach Predigt und Vater Unser während der Anbetungslieder still und heimlich gehen. Dritte Vorbemerkung. Es wird vermutlich meine letzte Predigt hier sein. Jedenfalls in meiner aktiven Dienstzeit. Aber noch brauchen Sie nicht, die Taschentücher rauszuholen. Die Verabschiedung ist erst im Mai nächsten Jahres. Die Weisheit des Vorbereitungsteams hat mir aufgegeben oder angetragen, heute Morgen etwas zu Johannes 5 zu sagen. Es ist eine erwartungsvolle Geschichte, Johannes 5. Es ist eine Geschichte, die an einem Einzelnen zunächst zeigt, was wir manchmal in einem alten Choral erbitten. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Arno Backus hat das dann ganz am Anfang mit seinem Gedicht schon einmal zum Ausdruck gebracht, dass nicht alleine der Einzelne oder die Einzelne darauf wartet manchmal, dass Gott sich zeigt in seiner Güte und in seiner Kraft, sondern ganz oft ganze Völker, Landstriche, die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung. Davon weiß der Apostel Paulus ja zu sagen, dass die Schöpfung sich sehnt und seufzt und auf Erlösung wartet. In dem Gedicht klangen an die Entwicklung auf unserem Planeten, die politische und militärische, aber auch die, dass es unserer Erde sicher zu warm wird. Und was das wohl heißt für die Geschwister, die knapp über normal Null ihren Wohnsitz haben. Was das wohl heißt für diejenigen, deren bisher fruchtbare Gebiete so trocken sind, dass da nichts mehr wächst. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir warten auf Gott, dass wir seine Herrlichkeit sehen und seine Güte erfahren. Wir sehnen uns danach, als Einzelne, als Gemeinden, als die eine Kirche Jesu Christi in der ganzen Welt. Wir sehnen uns danach auch als Menschen, die mit anderen Menschen verbunden sind und zu denen es gehört, dass sie Barmherzigkeit empfinden können. Wenn Gott uns geschaffen hat als Menschen zu seinem Bilde, zum Beispiel so wie an eurer kleinen Zitat aus der Sixtinischen Kapelle, wenn Gott uns geschaffen hat als Menschen zu seinem Bilde, dann hat er uns auch die Fähigkeit zur Barmherzigkeit gegeben. Ein kleines bisschen von dem abzustrahlen, was er tut. In der Geschichte, um die es geht, spielt das Haus der Barmherzigkeit eine große Rolle. Bethesda. Bet, Bayit ist das Haus auf Hebräisch. Und manche meinen, ganz genau weiß man es ehrlich gestanden nicht, dass dieses Wort Haus der Barmherzigkeit bedeutet. An einer Quelle am Schaftor in Jerusalem, eher eine Zisterne, denn eine lebendige Quelle, aber natürlich kommt da Wasser hinein. 5 Hallen, in denen sich Menschen aufhalten, die auf Gottes Hilfe besonders warten. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es gab vorhin einen netten Versprecher. Steht auf und nehmt, steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Damit hat er die Predigt vorweggenommen. Genau darum geht es. Der Wochenspruch: Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, aus dem Lukas-Evangelium, dem geht ja voraus eine Schilderung einer Szenerie mit sehr, sehr viel Bedrohung. Als ich in dem Alter war, ungefähr so wie Herr Klöckner erzählt hat, lasen wir im EC Martin Hagen das Buch Alter Planet Erde, wohin? Mit großem Interesse und mit einigem Schauer, heute denke ich, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir dachten, wir könnten Gott so in die Karten gucken, wie alle anderen Hellseher auch, hätte ich fast gesagt, genau zu wissen, und jetzt ist das passiert und jetzt fehlt nur noch das und das, und wenn das dann kommt, dann ist gut mehr als 40 Jahre her, oder? Und die Szenerien haben sich mittlerweile deutlich verändert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir begreifen, dass der wesentliche Satz dieser ist: Hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dass es nichts, aber auch gar nichts bringt, zu meinen, Gott in die Karten gucken zu können, um auszurechnen, wann er denn wie kommt. Und das jetzt, aber doch jetzt endlich, oder furchtbarerweise, das letzte Stück des Weges anstünde. Unser letztes Stück steht möglicherweise an, was unsere persönlichen Leben angeht. Das kann sein. Es kann auch sein, dass Gott mit dieser Erde gerade jetzt etwas vorhat. Aber wir sind's nicht, die ihm in die Karten gucken. Aber unsere Häupter erheben oder uns selbst zu erheben, weil sich unsere Erlösung naht, das ist das Schöne, dass das geht. Und es ist die Aufgabe, die wir haben. Also nochmal genauer in die Heilungsgeschichte. Da liegt einer, ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Der ist wahrscheinlich mittlerweile schon ziemlich deutlich in Richtung auf das Ende seines Lebens unterwegs. Die Lebenserwartung in der Zeit war nicht so sehr hoch, schon ein bisschen mehr, aber er liegt da mehr oder weniger sein ganzes Leben lang. Und dann sieht Jesus ihn. Das ist mal das Erste. Jesus sieht ihn, er sieht uns in unserem Leiden, in unserer Not. Er sieht jeden und jede Einzelne und er sieht auch seine Welt. Jesus sieht uns an. Nächstes Jahr werden wir das in der Jahreslosung ein ganzes Jahr lang bedenken können. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn wir uns vorstellen oder klar machen, wie viele Menschen permanent übersehen werden, weil sie am Boden liegen, weil sie nicht so können, weil sie in einem Ende der Welt liegen oder in einer Ecke der Welt, die wir das Ende nennen würden, irgendwo. Jesus sieht uns und sie. Gott sieht durch Jesus Christus alle seine Menschen, die Brüder und Schwestern im Glauben und all die anderen auch. Und er sieht ihre Not. Und Jesus hört in der Geschichte, dass er, der Kranke, schon so lange gelegen hatte. Und er spricht zu ihm. Er spricht zu uns. Er spricht uns an. Willst du gesund werden? Was heißt das eigentlich? Oder warum eigentlich diese Frage? Willst du gesund werden? Ja, was denn sonst? Warum liege ich denn hier 38 Jahre? Willst du gesund werden? Ich habe den Sinn dieser Frage, ehrlich gestanden, erst dann richtig begriffen, als ich in einer großen Einbruch in meinem Leben, nachdem unsere Tochter gestorben war, für 4 Wochen in einer Klinik war. Und in dieser Klinik waren viele Menschen, die an irgendeiner Stelle ihres Lebens eine Verletzung erlitten hatten. Und es war oft so, dass wenn es um diese Frage ging, was kann denn jetzt sein? Wie kann es denn weitergehen? Man an einen Punkt kam, wo die Menschen, um die es ging, eher verstummten. Und der Therapeut fragte dann, willst du denn etwas ändern in deinem Leben? Soll sich denn wirklich etwas ändern? Und es kostete sehr, sehr viel Kraft, dazu Ja zu sagen. Weil es ja so viele Dinge gab, die einem im Wege stehen konnten. Die eigene Traurigkeit, die Verletzungen aus früher Kindheit, die Dinge, die einem das Leben so schwer machten, die Müdigkeit, die man erlebt hatte, die Erfolglosigkeit an bestimmten Stellen. Ja, manchmal auch die Bequemlichkeit, aber das war da, glaube ich, bei niemandem so. Aber die Angst davor, wenn ich etwas verändere, was wird da vielleicht an Konsequenz entstehen? Werde ich noch so geliebt sein, wie ich gerade bin? Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet nicht auf die Frage. Er sagt auch nicht, was fragst du mich sowas Blödes? Er tut etwas, was wir in Notsituationen verständlicherweise gerne tun, gerade wenn das schon so lange dauert. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. In unseren persönlichen Geschichten gibt es das, so eine Reihe von Misserfolgen, die man in sich aufgenommen hat und einen Misserfolg auf den nächsten stapelt und manchmal so weit, dass wir nur noch das sehen und nur noch so handeln, wie es diesen Erfahrungen entspricht. Ich verstehe ihn, den Kranken, und trotzdem denke ich, ja, wenn du so weiter jammerst, dann wird es nichts. Oder vorsichtiger gesagt, weil ich weiß, was weh tut. Wenn du dich von dem, was da passiert ist und was immer wieder passiert ist, so gefangen nehmen lässt, dass du jede kleine Bewegung nicht mehr wagst, dann wird sich hier nichts ändern. Ich wüsste gerne den Ton, in dem der Kranke und Jesus sich unterhalten. Ich wüsste gerne, ob das, was der Kranke sagt, zornig ist und der Jesus entgegenschleudert, ich hab doch keinen, der mich da rein trägt. Also was fragst du mich so? Oder ob es eher ein Ton von Selbstmitleid ist. Und ich wüsste gerne, wie Jesus das Nächste sagt. Was da steht, ist eine Aufforderung. Es ist Imperativ. Befehl könnte man sagen, aber ein deutlicher Handlungshinweis. Steh auf. Steh auf. Steh auf, wenn du 38 Jahre gelegen hast. Steh auf, wenn du dein Leben lang diese Verletzung mit dir rumgetragen hast. Wie das war mit deiner Schwester, deinem Bruder, deinen Eltern, dass die immer ihn oder sie oder all das. Steh auf, wenn du gelernt hast, Wirtschaft geht nur durch Wirtschaftswachstum und Wachstum und Wachstum und Wachstum. Steh auf, wenn du gelernt hast, ja und ja jetzt vielleicht wieder gelernt hast, dass die Idee, die wir mal hatten, Frieden schaffen ohne Waffen, hat ja Hanno Backhaus vorhin noch mal ein bisschen anklingen lassen, war sie so gut? Ich hoffe es immer noch, ehrlich gestanden, und bin da ungebrochener Optimist, Pazifist. Und trotzdem hätte ich die Entscheidung nicht treffen wollen, was wir Richtung Ukraine tun. Klammer zu. Wie stark bist du bestimmt von dem, was war? Und erwartest du etwas Neues, eine neue Perspektive? Steh auf, ist manchmal ganz schön schwer. Trau dich, dich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Trau dich dabei, auf die Nase zu fallen. Stellt es euch doch vor, wenn die Beine 38 Jahre nicht getragen haben. Und dann stehst du auf. Wie gehst du dann? Und wie gehst du möglicherweise in diesen Teich? Da muss er ja dann am Ende zum Glück gar nicht mehr rein. Soll er nur sein Bett nehmen, also seine Matte, auf der er liegt, um loszugehen. Ich konnte einigermaßen schwimmen, aber ich habe den Turm gehasst. Unheimlich, wenn ich springen musste. 3 Meter geht noch, aber 5 ist ehrlich gestanden für mich zu viel und 10, da braucht man überhaupt nicht mit mir drüber zu reden. Aber es ist nötig, sich zu trauen. Es ist nötig, diesen Impuls Jesu aufzunehmen und zu sagen, ich vertraue dir, ich gehe los. Er tut's. Sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Die Geschichte, die ihr mir aufgegeben habt, geht noch weiter. Es kommen Menschen, die genau wissen, wie man sich zu verhalten hat. Es kommen Menschen, die sagen, du darfst jetzt nicht mit deinem Bett und Arm hier durch die Gegend laufen, heute ist Sabbat. Das gibt's immer wieder mal. Dass Menschen sich verändern, dass Menschen Heilung erfahren, dass Menschen Mut bekommen, dass sie nach vorne gehen. Und dann kommen andere und sagen, Moment, das darfst du nicht. Ich weiß ehrlich gestanden auch nicht, wie sinnvoll es ist, mit Kartoffelbrei auf Kunstwerke zu schmeißen. Aber im Verhältnis dazu, um was es da gerade geht, würde ich sagen, kommt einmal noch tief durchatmen, ob das nicht doch eine Möglichkeit ist, denkt noch mal drüber nach. Aber der Reflex ist ganz schnell. Kriminelle Vereinigung wird momentan gerade zu dem Thema verhandelt. Puh, ein bisschen starker Tobak. Menschen, die immer wissen, was richtig und falsch ist, die Freude nicht teilen, sondern nur auf das sehen, ja, was möglicherweise einer Regel nicht entspricht. In meiner Zeit in der Klinik, die Gott sei Dank nur kurz war, sind mir so Menschen begegnet, die sich nicht vorstellen konnten, sich so weit auf ihre eigenen Kräfte zu vertrauen, dass sie sich in Opposition setzen konnten zu dem, was um sie herum war. Der Blick ihrer Mutter, die schon längst verstorben war, hielt sie fest. Oder die Befürchtung, dass ihr Mann wieder sagen würde, sie sei eine Spaßbremse, ließ sie nicht einmal fröhlich lachen über ihre eigenen Fähigkeiten. Ein letztes, eher ein Anhang, aber nicht unwichtig, weil wir in Mainpressen sind. Der Evangelist Johannes erzählt diese Geschichte in einer Art und Weise, die sich zumindest später als sehr schwierig erwiesen hat. Er leitet ein, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Soweit noch okay, es war ein jüdisches Fest und die Leute zogen dann nach Jerusalem und Jerusalem liegt da oben auf einer Anhöhe. Aber dann, der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Und dann wieder, nachdem der Mensch gesagt hatte, ja, also Jesus hat es getan und Jesus hatte nun auch noch geantwortet, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Danach trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. In einer Situation, als der Evangelist Johannes das aufgeschrieben hat, waren die Christen in einer Minderheit. Das sollte man wissen und daraus erklärt sich auch manches. Aber wenn wir hier in Mainpressen sind, im Jahr 1933 lebten noch 51 jüdische Personen in Mainpressen. Das waren 9% der Bevölkerung Mainpressens waren jüdischen Glaubens. In 24 waren es sogar noch 12,3%. Hier war eine Zentrale jüdischen Lebens innerhalb unserer Region. Eine wichtige. Der Junkernhof erzählt ja jetzt diese Geschichte nochmal weiter und neu. Dafür bin ich dankbar. Texte wie unser Johannesevangelium an dieser Stelle und auch manches, wie der Evangelist Matthäus seine Begriffe verwandt hat, der nun in einer Situation auch lebte, in der er erfahren hatte, dass die Christen aus der Synagoge vertrieben worden waren, sozusagen, dass sich die jüdische Gemeinde von ihnen getrennt hatte. Solche Texte haben mit dazu beigetragen, dass wir nicht so sehr auf die Verbindung geschaut haben, die uns mit den Menschen jüdischen Glaubens verbindet, die der Apostel Paulus mit Wurzel und aufgepfropften Zweig beschreibt, sondern dass unserer Teil der Bibel benutzt wurde, um Menschen großes Leid zuzufügen. Wichtig für mich heute an der Heilungsgeschichte ist, dass wir auch sehen, aufsehen, hinsehen, auch auf das Schwere. Und wichtig für mich ist, dass wir uns ansprechen lassen von dem, der zu uns kommen will, der uns bei sich sehen möchte und deswegen unsere Not zu einem Ende bringt. Ich hatte mir, wie soll ich dich empfangen, gewünscht und fand es gut, dass Arno Backhaus am Anfang sozusagen die Perspektive gewechselt hat. Für mich persönlich ist tröstlich in diesen Tagen immer wieder Paul Gerhardt ein paar Strophen, ich lese sie nur. Anrede an Jesus. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh gemacht. Und die Erkenntnis daraus, da Er spricht Paul Gerhard nicht mehr mit Jesus, sondern mit uns. Ihr dürft euch nicht bemühen und sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolltet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil. Schafft, dass bei Gottes Kindern verbleib ihr Erb und Teil. Darauf will ich schauen, den Segen möchte ich in meinem Leben gerne erleben. Amen.